Es ist eins US indonesische Zeit oder 18 Uhr UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Montag, den 23. April 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun, Nonorsyah, Pujiastuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun. Zuerst hören Sie die Schlagzeilen. Facebook hat Rassenfrage in einigen Ländern verursacht. Gouverneur Jakarta straft Bürgermeister von Istanbul. Sozialisierung über das Portal Peduli WNI in Malaysia. Kleidungsprodukte der Klein- und Mittelständischen Unternehmen werden in Japan ausgestellt. Zwei französische Schiffe nehmen an der Marineübung Komodo 2018 teil. Indonesisches Herrendoppelpaar wird Sieger bei einem Badminton-Turnier in Malaysia. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Minister für Kommunikation und Informatik Rudiantara sagte, dass Facebook bei der Krise in Rohingya und Sri Lanka beigetragen habe. Dies sagte Rudiantara vor der Presse in Washington DC am Sonntag, den 22. April 2018, angesichts der Datenleckage von Facebook-Netizen. Er betonte, dass diese Information vom Facebook selbst ausgerichtet worden sei. Deshalb muss Indonesien davor vorsichtig sein. Zurzeit evaluiert das indonesische Ministerium für Kommunikation und Informatik die Existenz von Facebook in Indonesien. Der Gouverneur der Provinz Jakarta, Anies Baswedan, traf sich mit dem Bürgermeister von Istanbul in der Türkei, Mevlüt Uysal, in Istanbul am Sonntag, den 22. April 2018. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, erörterten Anies Baswedan und Mevlüt Uysal Minibus Kulturaustausch und Wasser Umstrukturierung. Darüber hinaus haben die beiden Städte die Möglichkeit zur Kooperation und zur Unterzeichnung des Vertrags von Minutes of Agreement zwischen Jakarta und Istanbul geprüft. Mevlüt Uysal sagte dazu weiter, es gebe drei wichtige Punkte, die beim Management des Kulturtourismus sehr berücksichtigt werden sollen. Es handele sich dabei um den Zugang in den Kulturort, die Annehmlichkeit der Unterkünfte und die Transporterleichterung. Er fuhr fort, dass die Stadtverwaltung von Istanbul bereit sei, ihre Kenntnisse über Umstrukturierung der Wasserversorgungsgesellschaft zu geben. Des Weiteren sagte Anies Baswedan, dass Jakarta sich wünsche, einige Fragen wie die Flotte des Minibuses und des Kulturaustauschs zu lernen. Darüber hinaus werde die Stadtverwaltung Jakartas ein Team der Wasserumstrukturierung bilden, das Team werde die Erfahrung aus Istanbul direkt entnehmen. Der Generaldirektor für Protokoll und Konsulate des Indonesischen Außenministeriums, Andri Hadi, führte am Sonntag, den 22. April 2018, im Indonesischen Generalkonsulat in Penang, Malaysia, die Sozialisierung über das Portal Peduli WNI durch. Das Indonesische Generalkonsulat in Penang ist eines der indonesischen Vertretungsbüros im Ausland, das ein Probeprojekt für die Anwendung des Portals Peduli Indonesia wird. Das Portal Peduli WNI ist ein Durchbruch von dem indonesischen Außenministerium, um den indonesischen Staatsangehörigen im Ausland besseren Schutz und bessere Bedingungen zu geben. Das Portal Peduli WNI wird mit dem System des indonesischen Innenministeriums, dem Informationssystem der Einwanderungsbehörde und dem komputerisierten System der indonesischen Wanderarbeiter integriert. Durch das Portal Peduli WNI haben die indonesischen Vertretungsbüros im Ausland die Befugnis, die Personalausweisnummer, die Geburtsurkunde, die Heiratsurkunde und andere Staatsbürgerschaftsdokumente herauszugeben. Das Industrieministerium unterstützt auch Klein- und Mittelständische Unternehmen, um ihre Kleidung bei der Messe mit dem Thema Indonesian to Party 2018 vorzustellen. Das findet vom April bis Juli 2018 im Schmuckstück Museum Meguro und Flagship Store in Tokio, Japan statt. Die Messe werde in der Zusammenarbeit zwischen den Regierungen beider Länder, Designer und Klein- und Mittelständischen Industrien durchgeführt. Die Generaldirektorin für die Klein- und Mittelständische Industrie des Indonesischen Industrieministeriums, Gati Wibawaningsih, sagte in Jakarta, dass diese Messe juga den Feier der 60-jährigen diplomatischen Beziehungen Indonesien und Japans veranstaltet würde. Ihr zufolge solle die Teilnahme an dieser Messe den Exportmarkt indonesischer Produkte in Japan, vor allem die der Klein- und Mittelständischen Betriebe, steigern. Der französische Flugzeugträger Dixmude und auch französische Tarnkappenfregatte Surkov liegen vom 22. bis 24. April 2018 im Hafen Tanjung Priok, Jakarta, vor Anker. Dixmude und Surkov werden an der multilateralen Marineübung Komodo 2018 teilnehmen. Die Marineübung fokussiert sich auf die humanitären Missionen, um die Überlebenden bei einer Katastrophe zu retten und zu evakuieren. Die Stalte der Kapitän des Flugzeugträgers Dixmude, Jen Forcher, am Sonntag, dem 22. April 2018 in Jakarta, bei einer Pressekonferenz mit. Nach der Marineübung werden Dixmude und Surkov die Insel Bali besuchen. Jen Porcher sagte weiter, der Besuch der französischen Schiffe zeige die Verpflichtung von Frankreich, um die Beziehung der Marine beider Länder zu stärken. Die Marine beider Länder wirken immer dabei mit, um die regionale und globale Stabilität und Sicherheit zu erhalten. Indonesien und Frankreich haben gleiches Interesse, um der UN-Konvention über Seerecht nach der friedlichen und freien Seeverkehr zu fliegen. Den indonesischen Herren Doppelspielern Hendra Setiawan und Muhammad Ahsan ist es gelungen, bei dem Badminton-Turnier Malaysia International Challenge 2018 Sieger zu werden. Hendra und Ahsan besiegten am Sonntag, dem 26. April, im Finale des Doppelpaar aus Malaysia Chia Aron und Soh Wuk Yik mit 21-17, 17-21 und 21-19. Der Trainer des indonesischen Herren Doppels, Harry Iman Firngandi, erklärte vor der Presse, dass die Teilnahme von Hendra und Ahsan an diesem Turnier dazu diene, den Rang von diesem Doppelpaar zu verbessern. Zuvor hatten Hendra und Ahsan an drei Badminton-Turnieren wie India Open 2018, German Open 2018 und All England 2018 teilgenommen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.014,85 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.335,06 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.770 Rupiah. Und zum Wetter, Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 81%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute die Methode HOTS oder höhere Denkfähigkeiten erschwert den Mittelschülern, die nationale Prüfung zu absolvieren, zum Thema. Die Durchführung der nationalen Prüfung für die Mittelschüler findet vom 23. April bis zum 26. April gleichzeitig in Indonesien statt. Wobei die Gesamtzahl der Teilnehmer fast 4,3 Millionen Schüler beträgt. 63% der Teilnehmer folgen dem UN-basierten Computer UNBK, während die anderen die Prüfung noch konventionell, nämlich mit Bleistift und Papier oder UNKP, ablegen. Auf die Frage, wie schwierig die Verwendung des HOTS oder höhere Denkfähigkeiten in der nationalen Prüfung der Mittelschüler ist, antwortete der Leiter der Agentur für den nationalen Bildungsstandard BSNP, Bambang Suryadi, dass das Modell zur Politik des Ministeriums für Bildung und Kultur gehöre. Die Bewertung mit dem HOTS-Modell einzuführen, das darauf abzielt, kritische, kreative und analytische Denkfähigkeiten unter den Schülern so zu trainieren, dass sie nicht durch auswendig Lernen von Mustern lernen. Dies steht im Einklang mit einem der Ziele von dem Lehrplan 2013, der die kritischen, kreativen und analytischen Denkfähigkeiten fördert. Der Minister für Bildung und Kultur, Muhajir Effendi, sagte am Sonntag, dem 22. April, der Nachrichtenagentur Antara in Jakarta, dass etwa 10-15% der vorhandenen Fragen auf das HOTS-Modell sich beziehen. Der Schwierigkeitsgrad ist auf die Fähigkeiten von den Mittelschülern abgestimmt. Warum erscheint HOTS-Modell für die Schüler schwierig? Der Generalsekretär der Föderation Indonesischer Lehrergewerkschaften, Heru Purnomo, nimmt zur Kenntnis, dass nur einige Lehrer HOTS im Schulunterricht anwenden. Der Ansatz des HOTS-Modells bezieht sich auf den Lehrplan 2013. In der Zwischenzeit benutzen die meisten Schüler, die an der 9. Klasse sitzen und den UN-basierten Computer UNBK besuchen, immer noch das Lehrplan für Bildungseinheiten oder KTSP. In der Tat werden alle Arten von Bildungsmodellen, die in der nationalen Prüfung für die Mittelschüler angegeben werden, nicht als schwierig betrachtet, wenn die teilnehmenden Prüflinge gut auf die Prüfung vorbereitet sind. Die Motivation der Schüler, Unterrichtsmaterialien in der Schule zu verstehen, einschließlich der Unterstützung von Eltern, Lehrern und der Umwelt, wird sehr wichtig, bei den Abschlussprüfungen wie der nationalen Prüfung, der Schulprüfung oder der nationalen standardisierten Prüfung USBN erfolgreich zu sein. Soweit Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir die historischen Ereignisse, die am 23. April passierten. Wie folgt. Boris Nikolaevich Yeltsin starb am Nachmittag des 23. April 2007 im Moskauer Regierungskrankenhaus an Herzinsuffizienz. Mehr als 25.000 Trauernde zogen an seinem in der russisch-orthodoxen Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau aufgebahrten Sarg vorbei und erwiesen dem Toten die letzte Ehre. Boris Nikolajewitsch Jeltsin war ein sowjetischer und russischer Politiker. Von 1991 bis 1999 war er der erste Präsident Russlands. Er war zudem das erste demokratisch gewählte Staatsoberhaupt in der Geschichte Russlands. Während seiner Amtszeit geriet Russland in eine schwere wirtschaftliche und soziale Krise. Es war das erste kirchliche Staatsbegräbnis in Russland seit mehr als 100 Jahren. Auch in Jekaterinburg, wo er studiert hatte, und in seinem westsibirischen Heimatdorf Budka wurden Trauerfeiern zu Ehren Jeltsin abgehalten. Der Welttag des Buches und des Urheberrechts am 23. April ist seit 1995 ein von der UNESCO weltweit eingerichteter Feiertag für das Lesen, für Bücher, für die Kultur des geschriebenen Wortes und auch für die Rechte ihrer Autoren. Das Datum des 23. April geht zurück auf den Georgstag. Es bezieht sich auf die katalanische Tradition zum Namenstag des Volksheiligen Sins Georg Rosen und Bücher zu verschenken. Außerdem fallen das vermutete Geburts- sowie das Todesdatum von William Shakespeare, die Todestage von Miguel de Cervantes und des katalanischen Autors Josep Pia sowie der Geburtstag des isländischen Literatur-Nobelpreisträgers Halldór Laxness auf dieses Datum. Wobei aber zu beachten ist, dass Shakespeare und Cervantes zwar am gleichen Datum, 23. April, 1616, jedoch nicht am selben Tag starben. Zu dieser Zeit wurde in England noch mit dem julianischen Kalender gerechnet, während in Spanien schon der gregorianische Kalender galt. Somit starb Shakespeare 10 Tage später als Cervantes. Am 23. April 1902 stieß der Vulkan, begleitet von sanften Erdstößen, erstmals wieder etwas Schlacke aus. Einen Tag später kam es zu einer kleinen präatischen Eruption. einhergehen mit einem leichten Erdbeben erhob sich über dem Berg eine dünne Dampf- und Aschewolke. Der Alltag der Bevölkerung wurde durch dieses Ereignis jedoch kaum beeinträchtigt. Ähnliche Aktivitäten hatte es bereits in den Jahren 1792 und 1851 gegeben, sodass man ihnen nicht viel Aufmerksamkeit schenkte. Als am 26. April ein Ascheregen über Saint-Pierre niederging, organisierte man für den folgenden Tag, den 27. April, eine kleine Expedition zum Gipfel. Die Teilnehmer sahen, dass der als Erlöschen geltende 180 Meter weite Nebenkrater Etang Sek, die 3000 Jahre zuvor in der Bim-Eruption entstandene Caldera mit kochendem Wasser gefüllt war. Im riesigen Erde, dem Gebiet zwischen Etang Sek und dem kleinen Hauptkrater See, bemerkte sie aus zahlreichen Rissen und Spalten im Gestein aufsteigende Dämpfe. Noch während die Expedition unterwegs war, nahmen die Einwohner Saint-Pierre zum ersten Mal Schwefelgeruch in der Stadt wahr. 3 Tage später, es war der 30. April, traten die von den Berghängen talwärts fließenden Flüsse Roxelane und Riviera des Peres über die Ufer und füllten zahlreiche Baumstämme und Felsbrocken aus höheren Lagen mit sich. Noch am selben Tag ging über Le Précieux, einem Nachbarort von Saint-Pierre und Saint-Philomène, ein Ascheregen nieder. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören. Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, die Sendung Unser Indonesien behandelt heute das Thema Indonesien und China fördern ein Industriegebiet außerhalb der Java-Insel, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, Indonesien und China bemühen sich da weiter darum, die umfassende Wirtschaftskooperation zu stärken. Vor allem haben beide Länder vereinbart, einige Aufbauprojekte des Industriegebietes außerhalb der Java-Insel zu entwickeln. Diese Projekte gibt es im Programm von One Belt, One Road, Obor. Der indonesische Industrieminister Erlangga Hartarto sagte dies nach dem Treffen mit dem chinesischen Botschafter in Indonesien, Qiao Qian, in Jakarta am Mittwoch, den 18. April 2018. Sie erörterten die Entwicklung der Kooperation zwischen Indonesien und China, vor allem im Industriesektor, die schon lange verlaufen ist. Sie diskutierten auch über die Projekte angesichts des Programms von Belt and Road Initiative. Erlangga Hartarto sagte dazu weiter, beide Seiten werden eine Synergie beim Aufbau des Industriegebietes in Nord-Sumatra, Nord-Kalimantan und Nord-Sulawesi durchführen. Das Investitionspotenzial entspricht dem Bemühen der Regierung Indonesien zur Förderung des Industriegebietes außerhalb der Java-Insel. Er fuhr fort, dass Indonesien die Beschleunigung des Aufbaus des Industriegebietes fördere, da dies den doppelten Effekt für die nationale Wirtschaft hat. Er erklärte, dass in Nord-Sumatra die chinesischen Investoren das Potenzial haben, im Bau des internationalen Hafens Kuala Tanjung International Hub Port und des Industriegebietes zu investieren. Der Minister Erlangga Hartarto sagte dazu weiter, in Nord-Kalimantan werden einige Projekte angeboten. Es handelt sich dabei um das Industriegebiet für Cluster Schmelzerei von Aluminiumoxid und Aluminium. Es gibt auch das Industriegebiet und den internationalen Hafen von Tanah Kuning. In North Sulawesi gibt es auch ein Potenzial zum Bau des Industriegebietes und des internationalen Hafens von Bitung. Demzufolge sei diese Kooperation die Realisierung des bilateralen Treffens zwischen dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping angesichts der Intensivierung der indonesisch-chinesischen Wirtschaftskooperation in Bezug beim Belt and Road Forum für internationale Kooperation in Beijing, China im Mai 2017. Die Fortsetzung der Kooperation wird beim Besuch des chinesischen Premierminister Li Keqiang in Indonesien im Mai 2018 und beim Besuch des Präsidenten Joko Widodo im kommenden Juli realisiert. Erlangga Hartarto sagte dazu weiter, die chinesische Regierung unterstütze die Implementierung der Industrierevolution 4.0, die von der indonesischen Regierung veröffentlicht worden ist. Des Weiteren sagte der Generaldirektor für die Verteidigung des internationalen Industriezugangs, I. Gusti Putu Suryawirawan, dass das vom Koordinationsministerium für maritime Fragen geleitete Marathon-Treffen weiter durchgeführt wird, um die Realisierung der Aufbauinvestition des Industriegebietes zu beschleunigen. Das Treffen dient dazu, nach Lösungen angesichts der Hindernisse im Feld, wie Raumgestaltungsverordnungen, Umweltschutz und Umweltregelungen zu suchen. Indonesien hoffe, dass in diesem Jahr die Projekte von dem Oberprogramm realisiert werden könnten. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Layanan sih di Vivat, Dekuns, Kultur, Undes Tourismus Indonesians im Program Unde Bares Indonesian Canon.
Wartawan uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Bei diesem Programm können Sie die schönen Reiseziele, interessante Kunst und Kultur sowie einzigartige Küche Indonesiens kennenlernen. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung über Streaming voinews.id/German hören. Jetzt werden wir mit Toni Ceremony von Yogyakarta vorstellen. Bleiben Sie bei uns auf der Stimme Nations in Jakarta. Liebe Zuhörer, Javanese Leute besonders Yogyakarta haben verschiedene Arten von traditionellen Zeremonien, die noch immer durchgeführt werden. Einer von ihnen ist Mitoni, der ausgeführt wird, wenn die erste Schwangerschaft 7 Monate alt ist. Liebe Zuhörer, in der Tradition der Bürger in Yogyakarta, die entweder von gewöhnlichen Menschen oder aus der königlichen Familie stammen, ist Mitoni das wichtigste Ritual unter anderen traditionellen Ritualen. Wenn dieses Ritual ignoriert wird, glauben die Menschen, dass das Unglück der Mutter und dem ungeborenen Kind passieren kann. Gemäß der Tradition kann Mitoni an den Daten des 7., 17. und 27. vor Vollmond auf javanischen Kalender umgesetzt werden. Das Ritual wird links und rechts vom Haus mit Blick auf den Sonnenaufgang durchgeführt. Liebe Zuhörer, die Metoni-Zeremonie kann nicht zufällig durchgeführt werden, aber es gibt Wege und Sequenzen, um sie zu implementieren. Dies beginnt mit Pflanzen. Das Pflanzen wird von 7 engsten Verwandten mit dem Ziel geleitet, im Mutterleib nach Sicherheit für das Baby zu fragen. Das verwendete Wasser stammt aus 7 Quellen, indem es auf einem aus Messing gefertigten Eimer untergebracht ist. Dann wird das Wasser mit verschiedenen Arten von Blumen wie Rose, Jasmin, Kandelblume und Kenanga-Blume gemischt. Dann wird das mit Brojolan vorgesetzt. Brojolan wird normalerweise von der Mutter der schwangeren Frau geführt. Die schwangere Frau trägt Kleidung namens Jarik, die mit einem Seil namens Letrek verdreht ist. Der Letrek ist mit roten, weißen und schwarzen Farben gefärbt. Dann legt die Mutter der schwangeren Frau die Webstühle namens Tropong oder Hühnerei in die Kleidung und lässt sie fallen, damit die Geburt reibungslos vonstatten geht. Es wird vorgesetzt, indem man 2 Kokosnüsse durchbricht, die ein paar Wayang-Figuren mit Sonnen- und Sonnengesichtern beschreiben. Es wird gehofft, dass das geborene Baby ein Sonnes- oder Sonnesgesicht hat. Liebe Zuhörer, so wird die Metoni-Zeremonie mit der Angraman-Prozession vorgesetzt, die die Liebe einer Mutter und eines Vaters zu ihrem Baby singt. Die schwangere Frau wird in einen anderen Raum geführt, um Kleider mit 7 verschiedenen zu wechseln. Die letzte Prozession ist Todelrucak oder auf Deutsch bedeutet Obstsalat zu verkaufen. Diese Prozession ist, dass die schwangere Frau Rucak machen wird, indem sie von ihrem Ehemann begleitet wird. Dann werden die Gäste es kaufen, indem sie Kereweng als Währung verwenden. Es bedeutet, dass das Baby Glück haben und seine Familie unterstützen kann. Im Grunde ist die Zeremonie Dankbarkeit Ausdruck für Gott, für Sicherheit und Ruhe. Aber das drückt sich in den Symbolen aus, die unterschiedliche Bedeutungen haben. Liebe Zuhörer des Dominations, das war unser Programm Wunderbares Indonesien von der Dominations in Jakarta auf der Horn.
Lass uns Indonesisch sprechen. Lädt Sie dazu ein, leicht und gut Indonesisch zu sprechen.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations, herzlich willkommen zu unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen die indonesische Vokabeln und Ausdrücke vor und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen dem Indonesischen Staatsrundfunk RRI von der Abteilung für die Sprachentwicklung und Sprachbildung des Indonesischen Ministeriums für Kultur und Bildung. Unser heutiges Thema ist memperkenalkan orang lain oder auf Deutsch andere Personen vorstellen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream voinews.it/German hören.
Am Anfang werden wir Ihnen ein Beispiel für ein Gespräch mit dem Titel Memperkenalkan orang lain oder auf Deutsch andere Personen vorstellen.
Joko, kenalkan, ini Mbak Lina, pembantu wisata di sini. Mbak Lina, ini Joko, teman saya.
Halo Mbak, saya Joko.
Nina.
Liebe Zuhörer, nachdem Sie das Gespräch hören, werden wir Ihnen die Vokabeln und Ausdrücke, die sich auf das heutige Thema memperkenalkan orang lain oder die andere Personen vorstellen, beziehen, vorstellen. Wir werden zweimal langsam vorlesen, danach können Sie es wiederholen. Der Reiseführer auf Nisis, Pemandu Wisata. Pemandu Wisata. Sie ist Schwester Nina. Die Reiseführerin in diesem Ort. Auf Nisis, kenalkan, ini Mbak Nina, pemandu wisata di sini. Kenalkan, ini Mbak Nina, pemandu wisata di sini. Er ist Joko, mein Freund. Auf Nisis, ini Joko, teman saya. Ini Joko, teman saya. Mein Freund, auf Nisis, teman saya. Teman saya.
Liebe Zuhörer, andere Personen einfach vorzustellen, können Sie sagen, Joko, kenalkan, ini Mbak Nina. Joko, kenalkan, ini Mbak Nina. Oder auf Deutsch, Joko, sie ist Schwester Nina. Mbak Nina, ini Joko. Mbak Nina, ini Joko. Oder auf Deutsch, Schwester Nina, ist Joko. Andere Beispiele, Joko, sie ist Schwester Nina. Die Reiseführerin in diesem Ort. Joko, kenalkan ini Mbak Nina, pemandu wisata di sini. Joko, kenalkan ini Mbak Nina, pemandu wisata di sini. Schwester Nina, is Joko, mein Freund. Mbak Nina, ini Joko, teman saya. Mbak Nina, ini Joko, teman saya.
Liebe Zuhörer, die Leute, die vorgestellt werden, nennen normalerweise wieder seinen Namen, während sie sich die Hände reichen. Wie zum Beispiel, kenalkan ini Heru. Auf Deutsch, ist Heru. Heru ini Sinta. Auf Deutsch, Heru, sie ist Sinta. Danach, während sie sich die Hände reichen, Heru sagt, Heru und Sinta sagt Sinta. Wenn Sie sich vorstellen, die Indonesier sind selten, senang bertemu dengan Anda oder es ist schön dich zu treffen zu sagen.
Das Wort Mbak in diesem Gespräch benutzt man, Hallo mit jungen Frauen, besonders auf Java-Insel, zu sagen. Hallo mit älteren Frauen zu sagen, wendet man gewöhnlich das Wort Ibu und das Wort Papa, Männer, an. Hallo mit einem jungen Mann zu sagen, können Sie ihn Mas oder auf Deutsch Bruder nennen. Sie können Namen nach dem Wort Mbak oder Mas hinzufügen, wie Mbak Sinta, Mbak Rani, Mas Toni und Mas Andi.
Bevor wir unser Programm beenden, hören Sie noch einmal das Gespräch.
Joko, kenalkan, ini Mbak Nina, pembantu wisata di sini. Mbak Nina, ini Joko, teman saya.
Halo Mbak, saya Joko.
Nina.
Das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Wir hoffen, dass dieser Unterricht Sie fordern, Bahasa Indonesia weiter zu lernen. Als Übung schicken Sie bitte Ihre Tonaufnahme auf Nesis an unsere E-Mail voi@voinews.id. Der gewählte Absender, der uns diese Übung beantwortet und sieht, wird einen interessanten Preis bekommen. In dieser Übung sollten Sie die Begrüßung, Ihren Namen, Ihren Stadt, Ihre Adresse und Ihr geliebtes Essen auf Nesis nennen. Das Beispiel: Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya nasi goreng. Das Beispiel: Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya nasi goreng. Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya nasi goreng. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Gronzong-Lieder präsentieren. So bleiben Sie bei uns der Stimulations. RRE WhatsApp is Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Gronzong-Lied mit dem Titel Melati di Tabal Batas oder Jasmin an der Grenze, das von Savitri gesungen wird. Gute Unterhaltung.
Remaja
Liebe Musikfreunde, das Lied Melati di Tabal Batas ist ein Kampflied. Dieses Lied wurde von Ismail Marzuki komponiert. Er ist der begabte indonesische Komponist in der Ära der indonesischen Unabhängigkeit. Trotzdem kann man dieses Lied immer noch gut genießen. Es erweckt auch den Patriotismus und Nationalismus. Dieses Lied ist ein indonesisches Liedblich. Savitri singt dieses Lied im modernen Kroncongmusik-Rhythmus. Sie singt die Kroncong-Lieder auch mit der Musikbegleitung von Ukulele, Flöte und Violin. Anfangs interessierte sie nicht immer für die Kroncong-Musik. Durch die Unterstützung ihrer Eltern lernte sie schließlich Kroncong und sie liebt diese Musik. Sie sagte, dass Singen der Kroncong-Lieder ein Stolz in ihrem Leben sei. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Kroncong-Lied mit dem Titel Sabda Alam oder Naturausbruch. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Musikfreunde, das war ein Lied mit dem Titel Sabda Alam, das von Savitri gesungen wurde. Savitri begann ihre Karriere in der Musikwelt, als sie in der Mittelschule war. Ihr Name war in Semarang, Zentral Java, bekannt, als sie beim Rundfunk- und Fernsehgesangfestival teilnahm. Laut ihr ist Singen mit dem Gronchong-Genre schwer. Die Liebe und der Stolz auf Gronchong-Musik wurde im Gronchong-Album In Launch realisiert. Dieses Album wurde im Jahre 2009 veröffentlicht. In diesem Album gibt es 10 Lieder in den Chongrok und Changdut Rhythmen. Die Gronchong-Musik, die in dem internationalen und nationalen Arrangement produziert wurde, dient dazu, die Gronchong-Musik zu schützen, damit die heutigen jungen Zuhörer diese Gronchong-Musik immer noch lieben. Liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie nun zwei weitere Gronchong-Lieder von Savitri mit dem Titel Ariati oder Jasmin Strauss. Auf Wiederhören.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter at Voice Indonesia sowie Instagram voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.